Auch von mir ein herzliches Guten Morgen nochmal euch allen. Schön, dass wir Gäste haben unter uns von nah und fern. Das ist eine feine Sache. Herzliches Willkommen. Und ich hatte gedacht, wir haben heute an dem ersten Sonntag im Monat die Angewohnheit, diesen Monat, diesen Sonntag Familiengottesdienst zu nennen. Es geht also um Familie. Zur Familie gehört notwendigerweise ein Vater, und mir ist vorhin zu der Gedanke gekommen, dass im Johannesevangelium steht, so viele ihn aber aufnahmen, also den Herrn Jesus aufnahmen in ihren Herz, denen gab er die Macht oder das Recht, die Befugnis, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Jeder, der ihn aufgenommen hat in sein Herz und sein Leben Jesus geschenkt hat, darf sich mit Fug und Recht Kind Gottes nennen. Ist uns das bewusst, was das heißt? Den allgegenwärtigen und gewaltigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, zum Vater zu haben. Also zur Familie Deo zu gehören. Das ist mir neu wieder aufgegangen. Und ich wollte es euch gerade gern noch sagen. Und möchte uns heute hinlenken in unseren Gedanken auf eine biblische Familie. Da wir ja Familiengottesdienst haben, dachte ich an die Familie von Isaak und Rebekka mit den beiden Söhnen Esau und Jakob. Dass wir einfach uns ein Stück weit mal mit dieser Familie beschäftigen. Sie ist uns ja geschrieben worden, in der Bibel aufgeschrieben worden, also nicht umsonst. Das hat also seine Wichtigkeit auch. Vor nicht so langer Zeit hatten wir eine Hochzeit hier in unserem Haus, in diesem Raum hier. Und wie wir alle wissen, geht immer eine Bildung der Ehe, einer Familiengründung voraus. So, und die Ehe von Isaak und Rebekka, die stand in den besten Voraussetzungen, die man sich denken kann. Der Vater des Isaak, der Abraham, hat seinen Knecht losgeschickt und wollte, dass dieser für seinen Sohn Isaak eine Braut wirbt. Das war damals so, heute ist das nicht mehr so und das ist auch gut so. Aber der Grundgedanke vom Abraham ist doch genau heute noch gültig. Er hat gesagt, im 1. Mose 24, 3 steht das, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst. Das war der Auftrag. Danach sollte er sich handeln, wenn er eine Frau für den Sohn, für seinen Sohn Isaak sucht. Nimm mir ja keine Frau aus den Völkern von Kanaan, weil es sollte keine Frau sein von dem Volk, das den wahren und lebendigen Gott ablehnt und verachtet. Und ich denke, dass es auch heute noch für uns ein wichtiger Punkt ist, da dasselbe Prinzip ist, dass gerade auch für Nachfolger Jesu das zu überlegen ist, mit wem man sich bindet und für ein Leben zusammen sein will. Viele Jahre später schreibt der Apostel Paulus den Christen in Korinth Klartext. Im Korintherbrief im 2. Kapitel 6, Vers 14 steht, seid nicht zusammengejocht mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Das ist eine klare Ansage, die der Paulus hier macht. Und wenn wir uns zurückverdenken in die Zeit damals, das Joch ist uns heute vielleicht weniger bekannt, ist also ein Holzbalken, eine Verbindung zwischen zwei Tieren, die miteinander vor einen Karren gespannt werden, vor ein Ackergerät vielleicht, sodass die Last sich für beide Tiere verteilt. Eins muss das nicht alleine machen, sie sind zusammen. Aber es müssen gleiche Tiere sein. Es ist unmöglich, ein Pferd mit dem Esel zusammenzuspannen. Das geht nicht. Die plagen sich die ganze Zeit. Der Tag wird zur Qual. Die Größe der Tiere, der Charakter der Tiere ist ein völlig anderer. Und genauso, wenn das schon bei Tieren nicht funktioniert, denke ich, wie viel weniger kommen Leute aus in einer Ehe, die derartig unterschiedlich ist, in der der eine Gott als seinen Vater kennt, anerkennt und liebt und für ihn da sein will Und der andere in der Ehe sagt, Gott gibt's ja gar nicht. Das kann nicht sein. Das geht überhaupt nicht aus. Und Gottes Wort redet hier sehr klar. Und wir tun alle gut dran, wenn wir uns danach auch richten. Ja, die Ehe zwischen Isaak und Rebekka hatte also dieses positive Kennzeichen, dieses gleiche Fundament des Glaubens an den einen lebendigen Gott. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Und die 40 steht in der Bibel eigentlich so als eine Zahl für Prüfung, Erziehung, auch Reife. In der Regel heiratet man heute eher, aber eine gewisse Reife, auch vielleicht eine bestandene Prüfung da oder dort, ist schon hilfreich für eine Eheschließung. In 1. Mose 24, Vers 67 lesen wir, Isaak nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Das klingt gut. Isaak nahm diese Frau, die der Diener vom Abraham gebracht hat, die Rebekka, sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Ja, das war eindeutig Führung, Gottes Führung. Wenn man die Geschichte insgesamt mal lesen möchte, kann man gerne mal machen, im 1. Mose 24. Und die beiden konnten mit Bestimmtheit sagen, wir beide sind von Gott zusammengebracht, zusammengefügt worden, zu einer Einheit. Ja, wer weiß das so genau von uns? Wissen wir das? Hat uns Gott auch so zusammengeführt und zusammengefügt, die wir verheiratet sein dürfen. Und ich denke, das ist gut, dass Gott heute auch noch so führt. Nur manchmal braucht es halt auch Geduld. Und den Willen auch, sich führen zu lassen. So, nun müsste ja eigentlich in der Familie Isaak alles glatt gehen. Bei solchen guten Vorzeichen müsste das doch gut funktionieren. Und jetzt haben wir schon das erste Problem in dieser Ehe. Es geht leider der Frau, der Rebekka, genauso wie der Mutter vom Isaak. Sie ist unfruchtbar und kann also keine Kinder bekommen. Und das war natürlich damals eine ganz schwierige Geschichte, weil Kinder ja sozusagen die Rentenversicherung waren für die Menschen damals. So, da haben wir das gleiche Problem, wie es schon bei den Eltern war. Seine Frau kann keine Kinder bekommen. So, nun zeigt sich der Vorteil einer christlichen, gläubigen Ehe. Der Mann bittet intensiv für seine Frau. Intensiv. Und ich denke, da sind wir Ehemänner hier auch gefragt. Machen wir das auch? Beten wir auch für unsere Frauen? Legen wir sie unseren himmlischen Vater ans Herz, dass er sie schützt, behütet, segnet, bewahrt, gesund macht, wo nötig, und die Kraft schenkt für den Alltag, den sie zu bewältigen haben? Ich will uns einen Text lesen aus dem 25. Kapitel von diesem 1. Mosebuch. Einen Anfangstext zunächst. Wir wollen einige Texte vielleicht lesen heute. 1. Mose 25 lese ich mal als Vers 21 bis 26. Da wird uns das berichtet. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Soweit erstmal die Geschichte, dass wir es verstehen können. Gott erhört die Bitte des Isaak für seine Frau. Und sie wird tatsächlich schwanger. Während ihrer Schwangerschaft hat sie Probleme mit dem werdenden Leben und stellt sich heraus, dass sie Zwillinge bekommen sollten. Zwei Jungs. Der Erstgeborene, den nannten sie Esau, wie wir gerade gehört haben, und den zweiten Jakob. Und wir wollen dabei nicht vergessen, fast 20 Jahre hat der Jakob, Isaak gebetet für seine Frau, dass sie doch Kinder bekommen könnten. Und Gott hat sie erhört, die beiden, die da gebetet haben. Und der Ehemann Jakob natürlich ganz besonders. Und ich denke, das ist ein Vorbild für uns, für heute auch. Nun wuchsen Esau und Jakob prächtig heran und auch ihre unterschiedlichen Charaktere bildeten sich gut aus. Esau wurde ein ganzer Kerl, wie man so sagt, ging auf die Jagd, Abenteuer und Freiheit war seine Welt. Der Jakob blieb lieber zu Hause, da konnte gut kochen, das war auch was Schönes. Leider förderte die Ausbildung der Charaktere der beiden Jungs die Entwicklung von Lieblingskindern in der Familie. Kapitel 25, Vers 28 lesen wir das. Isaak hatte den Esau lieb, den Wildbret war nach seinem Mund. Ich denke da so an Rehbraten. Und Rebekka aber, die hatte den Jakob lieb. Das ist die Frage, kennt das jemand von uns? Gibt es das heute auch in christlichen Familien unserer Zeit? Lieblingskinder? Es sollte aber in keiner Familie Lieblingskinder geben, weil die Gefahr nahe liegt, dass die Kinder das wissen und ihre Eltern gegeneinander ausspielen werden. Zumindest entstehen Ungerechtigkeiten dadurch. Und die beiden Brüder harmonierten wohl auch nicht so besonders gut miteinander. Und ich lese uns das mal weiter. Im Kapitel 25, vom Vers 29 bis 34 steht, einst kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zum Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten, ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und da sagte Jakob, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwör mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Ich habe mir dran geschrieben, die Zukunft war ihm egal. Was soll's? Ich muss eh sterben. Was nützt mir dann ein Erstgeburtsrecht? Er hat das viel wertvollere Erstgeburtsrecht eingetauscht gegen ein einfaches Essen. Und wir lesen wieder oder merken wieder, der Mann, der Esau als Mann, war ein kurz entschlossen, vordergründig. Dem war jetzt wie Essen. Und da muss ich jetzt was haben. Und da ist mir das andere eigentlich egal, was da noch in Verbindung steht. Und da sollen wir aufpassen, dass wir da nicht auch in die Falle tappen. Dass wir schon sehr wohl überlegen, ob das, was ich erwerben will oder eintauschen will, auch den Wert hat, den ich mir da ausgedacht habe. Dass ich wirklich denke, das, was ich abgebe und eintauschen will gegen etwas anderes, dass das andere doch wertvoller sein sollte. Und das hat er eben nicht so richtig bedacht, der Esau. und hat das einfach eingetauscht, weil ihm gerade wie Essen war. Es erinnert mich immer so an den Schlagertext, ich will alles und zwar sofort, tönte mal aus den Lautsprechern. Wir müssen wissen, dass das Erstgeburtsrecht damals die Vorsorge für die Zukunft war. Erst viele Jahre später hat der Esau die Konsequenz seines kurzfristigen oder seiner kurzsichtigen Fehlentscheidung zu spüren bekommen. Und ich habe gestaunt, dass dieser Jäger und gestandener Mann bitterlich geweint hat. Deswegen hätte ich nicht gedacht. Aber im Kapitel 27, Vers 38, den lese ich uns nochmal, da steht es wirklich geschrieben. Da hat der Vater Isaak die beiden gesegnet und im Vers 38 war er ganz erschrocken, der Esau, und sagt, da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da ist ihm klar geworden, dass seine kurzfristige, schnelle Entscheidung noch eine bittere Konsequenz hinter sich herzieht. Und das sollten wir immer überlegen, dass wir bei unseren Entscheidungen auch die Konsequenzen bedenken. Es half nichts mehr. Er konnte weinen, wie er wollte. Das Erstgeburtsrecht war vertan. Das hat sich der Jakob so ein bisschen erschlichen. Ja, wir haben gesagt, der Esau ist eher ein Mann der Tat. Der Jakob war dagegen eher ein Mann, der hat ständig überlegt, wie er sein Schäfchen ins Trockene bringt. Und zunächst braucht er das Erstgeburtsrecht dazu. Das war ihm erst einmal wichtig. Das muss irgendwie ran. Das hat geklappt. Das ist ihm zunächst mal positiv anzurechnen, dass das ihm wichtig war. Dass es ihm wertvoll war, dieses Erstgeburtsrecht und den Segen vom Vater Isaak zu bekommen. Egal wie wollte er das haben. Das ist ihm schon anzurechnen, aber das egal wie ist nicht schön. Ja, es ist eine Bereicherung auf Kosten anderer. Ich will das haben, auf jeden Fall, egal wie. Und damit kann ich andere Leute beschädigen. Es entwickelt sich so, auch heute leider immer wieder. Nur es kann eben auch mal sein, dass die anderen so geprellten Leute sich auch mal wehren dagegen. Damit muss man halt auch rechnen. Und wenn wir weiter in dem Haus Isaak umhergehen, dann sehen wir, dass sogar Unwahrheit gesprochen wurde in dieser Familie bis hin zur glatten Lüge. Ich habe gedacht an den Vater Abraham, der so ähnlich gehandelt hat, der auch gelogen hat, gab es Hungersnot im Land und er ist weggegangen nach Ägypten mit seiner schönen Frau und hat gesagt, naja, das ist meine Schwester, damit mir nichts passiert. Er hat an sich gedacht und nicht an seine Frau. Und das sollte uns zu denken geben, uns Ehemännern. Ja, und wenn wir weitersehen in die Geschichte hinein dieser Familie, da war das schon nicht so einfach mit den Frauen. Es war der Esau soweit, dass er heiraten wollte. Und bei der Wahl seiner Frauen war er eben so kurz entschlossen. Fragt auch nicht nach dem Einverständnis oder dem Rat der Eltern. Hören wir mal rein in Kapitel 26, Vers 34. Habe ich gefunden, in 35. Da erfahren wir, dass der Esau 40 Jahre alt war. Da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters Beeri, zur Frau und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Das hat den beiden Eltern überhaupt nicht gefallen, dass der Esau eine Frau nimmt aus dem Land oder aus dem Volk, das den lebendigen Gott nicht achtete. Und wie ist das in unseren Familien, habe ich mich gefragt, wie ist das bei der Partnerwahl, wenn wir uns um Ehe und Familie Gedanken machen? Fragen wir eigentlich unsere Eltern über ihre Ansicht drüber, die sicher nicht unbedingt die der unseren entspricht. Aber ist es uns noch was wert, wenn unsere Eltern zu unserer geplanten Hochzeit ein fröhliches Ja finden und ihren Segen auch dazu geben? Oder ist es erst nötig, dass unsere Mutter zu unserem Vater sagt, wie Rebekka zu Isaak im Kapitel 27, Vers 46, ich bin des Lebens überdrüssig wegen der Töchter Hets. Wenn Jakob auch eine Frau wie diese nimmt von den Töchtern Hets, von den Töchtern des Landes, was sollte mir da noch das Leben? Da wird die Mutter des Lebens überdrüssig, weil ihr Sohn Esau so handelt und hat es eigentlich satt. Ihr möchtet gar nicht mehr leben. Ist das nötig? Dem Esau hat es sogar Spaß gemacht, wenn man das mal weiterliest, seinen Eltern in dieser Sache ungehorsam zu sein. Wer mag, Kapitel 28, 8 und 9 steht das. Er verachtete den Willen seiner Eltern und die ganze Familie muss im Nachgang die Schuld mittragen, für seine Sünde mit büßen. Esaus Bruder Jakob war diesbezüglich seinen Eltern gehorsam. Das steht auch im Kapitel 28, Vers 1 und 2. Da rief Isaak den Jakob und segneten ihn und da befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Wieder ganz klar. Mach dich auf, geh nach Paddan Aram zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau, von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und im Vers 7 steht da, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Paddan Aram ging. Hier sehen wir, dass der Jakob seinen Eltern keinen Kram machte. So wie sie schon vermutet oder besorgt war, die Mutti Rebekka, die hat gesagt, wenn der Jakob auch noch welche nimmt von den Töchtern Hets, dann habe ich so satt, ich brauche eigentlich nicht mehr leben. Und wir freuen uns mit, dass der Jakob hier gehorsam war und tatsächlich dorthin gegangen ist, wo die Eltern es gesagt haben. Ja, leider hat sich der Jakob mit List und Schlauheit von seinem Bruder dieses Erstgeburtsrecht zu erschließen und auch noch den Segen des Vaters zu erben, lesen wir im Kapitel 27, wer das mal durchlesen möchte, richtige blanke Lügen. Der hat richtig gelogen, um sich dieses Erstgeburtsrecht zu erschleichen und den Segen. Und was mich am meisten wundert, dass seine Mutter Rebekka auf seiner Seite steht und ihn noch unterstützt und das ganze Lügengebilde aufrecht hält. Und die beiden tricksen jetzt den Esau und den inzwischen erblindeten Vater Isaak aus. Kann das sein? Kann denn das wahr sein? In einer solchen Familie, die den Glauben an den lebendigen Gott hat, beide Eheleute so unterschiedlich zu sein. Aber es steht so da. Und was sollen wir daraus lernen in unseren Familien? Das soll doch so bei uns nicht zu finden sein. Und das Handeln in dieser Weise hat dazu geführt, dass die beiden Brüder eine offene Feindschaft zueinander hatten. Spinnefeind. Zwei Brüder in einer Familie. Sogar Hass. Ich lese ins Kapitel 27, 41. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es kommt die Zeit, wo die Trauer um meinen Vater zu Ende ist. Und dann werde ich meinen Bruder erschlagen. Zwei Brüder. Erinnert irgendwie an Kain und Abel ganz am Anfang. Missgunst, Neid, Neid auf das Erbe, Neid auf den Segen. Ich erschlage dich, wenn ich dich erwische. Bringen wir das übers Herz, unseren Bruder. Kann das so weit kommen, habe ich mich gefragt, und das unter Brüdern. Und das gibt's doch unter uns nicht, oder? Wir ermorden doch nicht unseren Bruder. Bisschen hellhörig bin ich schon geworden, als wir an einem Mittwoch in der Bergpredigt, was wir gerade betrachten, die Worte Jesu hörten, dass er Bezug zu diesem Gebot nimmt, das der Mose gekriegt hat damals. Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Ja, das ist soweit schon klar. Wer macht das schon? Und Jesus nimmt Bezug auf dieses Gebot. Matthäus 5, 21 und 22 steht das. Und verschärft es deutlich mit den Worten: Ich sag euch aber, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Das kommt dem Töten gleich. Rufmord kennen wir auch. Eine Sache, die es nachzudenken gilt. Bei all diesen unschönen Begleiterscheinungen müssen wir aber immer wieder feststellen, dass es doch dem Jakob sehr um den Segen des Vaters und damit auch um die Segnungen Gottes in sein Leben ging. Das ist ihm echt hoch anzurechnen. Er hat gewusst, dass er für sein Leben den Segen Gottes braucht. Und weiter hinten in seiner Geschichte, die es zu lesen empfehlenswert ist, lesen wir von einer Furt, also das ist ein Übergang über einen Fluss. Der Fluss heißt Jabbok. Wer das nachlesen will, es gibt eine Furt, das ist also eine flache Stelle, wo man durchlaufen kann. Kriegt man zwar nasse Füße, aber immerhin, man kann den Fluss überqueren. Und er nennt diese Furt Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Die Geschichte sagt uns, und wir können das nachlesen später, wer das möchte, wir kennen es auch meistens schon aus der Kinderstunde her, dass dort der Jakob kämpft mit einem Mann, den er nicht kennt. Stellt sich heraus, es ist ein Mann Gottes. Den Namen hat er nie erfahren. Hat gefragt, sag mal da mal deinen Namen, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und das geht bis zum frühen Morgen. Und dann wird seine Hüfte ausgerenkt und der Jakob humpelt über den Fluss zu den Seinen, die schon drüben sind. Aber eins hat er gemacht, der Jakob. Da hat festgehalten, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn vorher. Das hat er bei diesem Kampf gesagt. Ich lasse dich nicht los. Ich brauche den Segen Gottes für den Rest meines Lebens. Egal wie, auch hier, egal wie, auch wenn er humpelt. Und den hat er auch bekommen. Fortan hieß er Israel, Gottes Kämpfer. Mag in unserem Leben auch manches nicht ganz richtig gewesen sein. Mag man manche Lüge gesagt haben. Manches Wort unbewusst vielleicht auch. Jemanden verletzt. Vielleicht bewusst, willentlich, Böses gesagt. Kann alles sein. Wir haben die Möglichkeit, in Jesus Christus Vergebung zu erfahren. Und auch darum, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und dass das möglich ist, das lesen wir vielfach in der Bibel. Denkt einmal nur an das Leben von Josef. Was hat da Josef erlitten, auch von seinen Brüdern, von seiner Familie? In die Zisterne geworfen, verkauft, für billig Geld. Ist groß geworden, Herrscher über Ägypten. Und dann kommen sie, die Brüder. Dann kommen sie. So, und jetzt sage ich euch mal, was eine Hake ist. Hat er nicht gemacht. Er hat seinen Brüdern vergeben, die ihm so viel Böses getan haben. Eine wunderschöne Geschichte zum Nachdenken. Und auch hier ist es schön, dass in der Geschichte, die wir hier haben, diese beiden Brüder, dass der anfängliche Gedanke an Rache, ja an Totschlag, nicht ausgeführt wurde. Kapitel 27, 41 stand das. Wenn ich dich erwische, ich erschlage dich, mein Bruder. So kommst du mir nicht davon. Das ist nicht ausgeführt und nicht in die Tat umgesetzt worden. Ich lese uns noch aus dem Kapitel 32 ein paar Verse, wo uns das beschrieben wird. Jakob hat fürchterliche Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Ist sehr verständlich. Wenn ich einen derartig geprellt habe, möchte ich ihm gar nicht so richtig begegnen, eigentlich. Kapitel 32, 4 bis 8 lese ich uns. Da lesen wir, Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom, und er befahl ihn, so sollt ihr zu meinem Herrn, hört Herrn Esau, sagen, so spricht dein Knecht Jakob, eigentlich ist er sein Bruder. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten, ich bin jetzt bis jetzt geblieben, ich habe Rinder, Esel, Schafe, Knechte, Mägde und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen, und er zieht dir auch Schuld entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst, und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und schlägt, dann wird das andere übrig bleiben und entkommen. Also er hat schon ausgedacht, wie es ausgehen könnte und hat das alles ein bisschen umsortiert. Also ihm ist einfach Angst. Sein Bruder, den er mit den Boten Herr anspricht, mit 400 Mann, richtige Gesellen, richtige Haudegen. Ja, was nun? Und jetzt ist es soweit. Irgendwann ist es soweit, es ist nicht mehr zu umgehen. Die beiden Brüder treffen aufeinander. Verfeindete Brüder treffen aufeinander. Jakob begegnet seinem Bruder nach langer, langer Zeit, der ihn mit 400 Mann entgegenkommt und Angst macht. Was mich erstaunt hat, irgendwie muss Gott an dem Herzen von dem Esau gearbeitet haben, wie auch immer. Es ist eine Veränderung geschehen in seinem Herzen. Und das geht so gut aus. Ich lese uns den Vers 4 vom Kapitel 33. Da treffen die beiden zusammen und da steht, Esau aber lief ihm, also seinem Bruder Jakob, entgegen, umarmte ihn und fiel ihn um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Was soll man dazu sagen? Esau lief ihm entgegen und armte ihn. Zwei Brüder haben sich wieder. Verfeindete Brüder. Und im Vers 10 am Ende steht, dass Jakob zu Esau sagt, ich habe dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du hast Gefallen an mir gefunden. Stellt euch das vor, sieht so ein zorniges Gesicht aus? Sieht so ein Mensch aus, der wütig ist? Der hasserfüllt auf seinen Bruder zugeht? Niemals. Es ist eine kolossale Veränderung geschehen in dem Esau, dass Jakob sagt, ich habe in dein Angesicht gesehen, wie man ins Angesicht Gottes sieht. Jakob blickte in ein freundliches Gesicht. Das Gesicht des betrogenen Bruders, der dem Betrüger vergeben hat. So ist Versöhnung. Da war kein Hass mehr zu sehen. Und wie schön, wenn wir auch einander in freundliche Gesichter sehen können. Und wo das nicht so ist, wird es Zeit zur Veränderung. Lasst uns zusammen das Lied singen, 422, so ist Versöhnung.